Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Einmal träume ich Deutsch, einmal träume ich Polnisch. Ich träume auch in Latein. Ena dum genetrix omnium divampe voluptas alma venus celi.
Lateinisch fließend, sogar im Traum. Typisch Andrzej Wirth, der deutsch-polnische Theatervisionär, war wandelnde Enzyklopädie, Universalgelehrter, Kritiker, ein stilsicherer Dandy. Und vor allem war Andrzej Wirth der Gründer und langjährige Leiter des berühmten Instituts für angewandte Theaterwissenschaften in Gießen. Jetzt ist Wirth mit 92 Jahren verstorben, gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer, herzlich willkommen. René Polesch, Moritz Rinke, die Köpfe der Performancegruppen Shishi Pop, Monster Truck, Rimini Protokoll oder Gob Squad, sie alle stehen für ein radikal heutiges, neues, anderes Theater. Und sie alle haben das Theatermachen in Gießen gelernt. Genauer gesagt am berühmt-berüchtigten Gießener Institut für angewandte Theaterwissenschaften, dessen Gründer und langjähriger Leiter Andrzej Wirth ist vorgestern im Alter von 91 Jahren verstorben. Wir erinnern uns an ihn gemeinsam mit der Künstlerin Lisa Lukassen vom Performance-Kollektiv Shishi Pop. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wirths Biografie, die liest sich ja so ein bisschen wie die eines Universalgelehrten. Er war Deutsch-Pole, hat schon als junger Mann Horaz und Lukrez aus dem Lateinischen übersetzt, später über Brecht promoviert. Er war Zeitschriftengründer, hat an den besten Universitäten der USA gelehrt. Dann 1982 das Institut für angewandte Theaterwissenschaften in Gießen gegründet. Und das hat er geleitet bis 1992. Frau Lukassen, Sie haben selbst dort in Gießen studiert. Wie haben Sie an Jay Wirth erlebt, kennengelernt?
Das war ein Grand Seigneur und ein Gentleman und eine Erscheinung, der in diesem ganzen bisschen ödeligen Kleinstadt-Uni-Kontext natürlich wahnsinnig rausgestochen ist und aufsehenerregend war. Und ich weiß noch, wir mussten so eine mehrstufige Aufnahmeprüfung bestehen. Und als wir damit fertig waren, wurde uns gesagt von Ihnen zur Begrüßung, ich bin sicher, Sie sind alle begabt. Ob Sie sehr begabt sind, wird sich herausstellen.
Schön. Ja. Und inwieweit war er bei all diesem theoretischen Überbau auch Praktiker? Also hat er sich auch richtig gehend wirklich mit eingemischt? War er auf der Bühne dabei? Oder war er die graue Eminenz im Hintergrund?
Also ich weiß nicht, wie es in den Anfangsjahren war. Da war ich noch nicht da, aber als ich dort studiert habe, hat er eher grau-eminent gewirkt. Ich habe aber von ihm Aufzeichnungen gesehen von einem, oh Gott, was war das, irgendein Brecht-Lehrstück? Ich glaube, die Maßnahme oder so, die er an irgendeiner Ivy League-Universität in USA einstudiert hat mit den dortigen Studierenden. Da war er sehr stolz drauf. Also der hat durchaus auch selbst so praktische Projekte geleitet. Aber ich habe das nicht mehr erlebt. Ich weiß nicht, ob er damit aufgehört hat oder nur eine Pause gemacht. Aber als Praktiker kenne ich ihn nicht.
Nun habe ich gerade gelesen, war er auch wenigstens in Deutschland der letzte Überlebende des Warschauer Ghettos. War diese politische Dimension, vielleicht auch diese eigene Biografie in irgendeiner Weise Thema während der Ausbildung?
Nicht so richtig. Also das kam immer nur in so Bonmot-Form oder Halb- und Nebensätzen vor. Also so Sachen wie, ich habe nicht das Warschauer Ghetto überlebt, um dann in Butzbach in einem Autounfall zu sterben. Aber das war nie vordergründig ein Thema, sondern schwang natürlich immer so mit und hat zu diesem Nimbus, den er hatte, natürlich stark beigetragen.
Nun hat das Gießener Institut für angewandte Theaterwissenschaften ja die Theaterlandschaft in Deutschland und wahrscheinlich sogar in Europa wirklich maßgeblich verändert. Wofür steht Gießen in wenigen Worten? Also was verbirgt sich zum Beispiel hinter dieser oft ja zitierten Form des postdramatischen Theaters? Was ist das Besondere? Was haben Sie da inhaliert in Gießen?
Also mein Erleben war, dass der Witz von diesem Institut darin bestand, dass man uns mit ungeordneten Inspirationen beworfen hat. Also da standen nebeneinander ganz viele, ganz merkwürdig und schlecht zusammenpassende Lerninhalte, aus denen man sich die schönsten aussuchen konnte, während man ja nebenbei auch noch so eine Art akademische Ausbildung in so Fächern wie Anglistik und Germanistik genossen hat, dass man eben als junger Mensch, der dort studiert hat, beworfen wurde mit völlig unsortierten Inspirationen. Also das stand alles völlig unverbunden nebeneinander, dass da ein indischer Kathakali-Lehrer aufgetaucht ist und jemand, der einem beigebracht hat, wie man seine Stimme benutzen kann, während jemand anders mit einem getanzt hat und man auch immer noch pünktlich im Anglistik- oder Altphilologie-Seminar sein musste. Diese völlig unsortierte Kollektion an Sachen, die es da zu lernen gilt und die sich überhaupt nicht automatisch in irgendeine Art von künstlerischer Praxis einbauen lassen, sondern nur durch sich wundern, irgendwie in einem gären und dann irgendwas Merkwürdiges hervorbringen. Das war aufregend an dem Studium dort.
Der Gründer und Leiter dieses Ortes, des Gießener Instituts für angewandte Theaterwissenschaften, Andrzej Wirth, ist vorgestern im Alter von 91 Jahren gestorben. Wir haben uns gemeinsam mit Lisa Lukassen vom Theaterkollektiv Shishi Pop an ihn erinnert. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, gerne.
Vergangene Woche war die Aufregung groß über ein Spiel, das im April auf der Plattform Steam erscheinen sollte. Rape Day sollte es heißen. Und das Spielziel: während der Zombie-Apokalypse möglichst viel Menschenfleisch essen und Frauen vergewaltigen. Überspring das Vorspiel und genieße deinen Rape Day. Du hast es dir verdient. So lautete der Teaser. Die allgemeine Empörung, die war entsprechend groß und sogar warf der Betreiber der Plattform Steam irgendwann nach und nahm das Spiel wieder aus seinem Shop. Alles wieder gut? Nicht wirklich, sagt meine Kollegin Sarah Rudolph, die mir jetzt aus Köln zugeschaltet ist. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ein brutales Spiel wird vorgestellt, weil weltweit gibt es Empörung. Und das Spiel wird also wieder vom Markt genommen. Warum bleibt das Thema trotzdem erhalten?
Es ist nicht das erste Mal und Steam kommt immer wieder ins Gerede. Also passiert immer wieder, dass problematische Inhalte oder auch illegale Inhalte angeboten werden und die Firma dann erst auf massiven Protest wirklich reagiert. Und im Fall von Rape Day ist auch die Stellungnahme, die sie rausgegeben haben, als sie das Spiel entfernt haben, ganz interessant, weil sie distanzieren sich gar nicht von den Inhalten. Sie sagen gar nicht irgendwie, dieses Spiel ist nicht in Ordnung und es ist nicht in Ordnung, das Vergewaltigung als Spiel darzustellen, sondern sie sagen, dass Rape Day für sie ein unkalkulierbares finanzielles Risiko darstellt durch diese Proteste und dass sie es deswegen nicht anbieten. Im Endeffekt entschuldigen sie sich fast dafür, dass sie nicht allen Entwicklern quasi damit die Möglichkeit geben, sich so auszudrücken, wie sie das wollen.
Mhm.
Und ja, Steam ist die größte Plattform für Computerspiele. Die haben zwischen 125 bis 150 Millionen Nutzer, aktive Nutzer und sind Marktführer. Und da haben sie halt eine gewisse Verantwortung, auch damit umzugehen.
Und wie gehen Sie mit dieser Verantwortung um? Also gibt es da überhaupt kein Korrektiv beziehungsweise keine eigene Policy? Also was für Regeln wirken da oder eben gerade nicht?
Es gab immer wieder Diskussionen um diese Regeln, die es gibt und wie sie durchgesetzt werden. Zum Beispiel im letzten Mai wurden mehrere Spiele angemahnt, dass sie gelöscht werden, wenn sie nicht geändert werden, weil sie angeblich pornografische Inhalte haben. Das betraf vor allen Dingen Spiele mit queeren Inhalten zum Teil oder mit so ganz mild erotischem Inhalt, die vorher schon bei der Freischaltung eigentlich von Steam die Zusage hatten, dass das eben nicht explizit pornografisch ist, dass es in Ordnung ist und hat damit halt EntwicklerInnen ganz schön in Unsicherheit gebracht. Und kurz danach, im Sommer, haben sie dann entschieden, dass es gar keine Regeln mehr gibt. Also es gibt keine Regeln. Alles, was legal ist, ist auf Steam erlaubt.
Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, tja, so eine Firma muss jetzt nicht ihr eigener Zensor sein. Also erstmal aus marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten völlig nachvollziehbar.
Ja, es klingt auch erstmal gut, ne? Also so, das ist ja auch eine interessante philosophische Frage, was wir da von Firmen erwarten, irgendwie moralische, ethische Entscheidungen zu treffen für uns. Aber ja, dass ihnen zum Beispiel zustehen würde, zu entscheiden, dass sie bestimmte Inhalte einfach ihnen nicht gefallen, zum Beispiel keine Spiele von Frauen zu zeigen oder keine queeren Inhalte, das wäre natürlich, also man kann das auch diskriminierend nutzen. Aber gleichzeitig zu sagen, dass es gar keine Regeln gibt, das ist schwierig, das ist auch gefährlich, weil in dem Moment, wo es ein Raum entsteht, in dem keine Regeln gegen Diskriminierung, gegen Hassrede, gegen die Normalisierung von Gewalt gibt, die nicht durchgesetzt werden, dann werden genau die Menschengruppen besonders diskriminiert, die das halt auch so in der weiten Welt schon werden. Das heißt, es bringt immer Menschen in Gefahr, die zum Beispiel von Rassismus betroffen sind, von Sexismus oder Homofeindlichkeit. Und keine Regeln klingt erstmal gut, aber es stützt am Ende existierende strukturelle Gewalt. Und sich damit irgendwie mit, ja, die Gesetze müssen reichen, rauszureden, ist meiner Meinung nach ein bisschen wenig.
Sie sagen, Steam ist nicht zum ersten Mal in der Diskussion. Was für prominente Beispiele gibt es noch? Welche problematischen Inhalte waren bereits Thema?
Letztes Jahr gab es da einen großen Aufruhr, als das Spiel Active Shooter vorgestellt wurde. Da simuliert man einen Schulmassaker und kann da halt MitschülerInnen und Lehrer erschießen. Und das wurde dann ähnlich spaßig auch angekündigt wie bei Rape Day als großer Spaß. Und da gab es vor allen Dingen große Proteste von Eltern, von deren Kinder Opfer von so Schulschießereien wurden in den letzten Jahren. Und da musste Steam dann auch wieder das Spiel zurückziehen und es wurde dann nicht veröffentlicht. Aber es gab auch andere Sachen, zum Beispiel Aufruhr um die Super Seducer-Reihe. Das ist ein Spiel oder eine Spielereihe, wo man von einem Pickup-Artist, wo man Frauen verführen muss. Und es wird so ein bisschen als Flirt-Tipps verpackt. Im Endeffekt werden aber da Frauen manipuliert und angelogen, um sie ins Bett zu bekommen und das als großes Flirten dargestellt. Also das gibt es immer wieder, solche Titel. Da gab es diese sexistische Hausparty vor vielen Jahren oder vor 2 Jahren oder auch so gewaltverherrlichende Titel wie Hatred.
Nun ist Steam ja nicht nur Verkaufsplattform, sondern hat auch eine starke Community-Funktion. Aber in der Hinsicht, da gibt es doch wahrscheinlich sehr wohl ein Regelwerk, was da erlaubt ist und was nicht, oder?
Es gibt Regeln, es gibt diese Community-Richtlinien, aber die werden fast gar nicht durchgesetzt. Und die Regeln selber sind auch sehr schwammig formuliert. Aber eindeutig ist zum Beispiel, dass Hass auch als Scherz verboten ist, offiziell. Durchgesetzt wird es aber absolut nicht. Es gibt Gruppen, in denen es wirklich alles gibt. Hakenkreuze, Holocaust-Verherrlichungen, Gewaltaufrufe. Und die einzige Art, wie Steam darauf mittlerweile reagiert, ist, dass es die Sachen schwieriger auffindbar macht. Also die Sachen werden nur selten gelöscht und die Spieler, die solche Dinge erstellen, werden nicht gesperrt. Also es ist erstmal aus so von der Firma her natürlich nachvollziehbar, dass sie die Nutzer nicht sperren wollen, an denen sie Geld verdienen. Sie sind ja in erster Linie eine Verkaufsplattform. Aber die können weiterhin Beiträge schreiben, die können weiterhin ihre Gewaltaufrufe verbreiten und Gruppen gründen und uneingeschränkt posten. Und ja, das reicht nicht.
Sie sagen sehr zu Recht, Plattformen müssen selbst auch Verantwortung übernehmen. Wie könnte denn das genau aussehen? Was bräuchte es eigentlich?
Ich glaube, wir sehen das ja auch bei zum Beispiel Facebook und anderen sozialen Netzwerken, dass gute Moderation schwierig ist. Da kann man nicht einfach mit einem einfachen Punkteplan rangehen. Das ist aufwendig, es braucht gute MitarbeiterInnen, die geschult sind und es kostet Geld. Aber sich mit alles ist erlaubt, aus der Verantwortung zu ziehen, das kann keine Lösung sein. Und gerade mit so einer marktbeherrschenden Stellung, wie Steam das hat, also Valve, die Firma dahinter, die sind da ganz besonders gefragt, wirklich aktiv nach Lösungen zu suchen und diese Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen klare Regeln, klar, was erlaubt ist, dass Diskriminierung und Gewaltverherrlichung dass sie keine Unterhaltung sind, dass das nicht okay ist. Und diese Regeln müssen eben auch durchgesetzt werden, und zwar inhaltlich und nicht mit der Begründung, dass das ein finanzielles Risiko darstellt. Weil langfristig wird das ein finanzielles Risiko auch für die Firma darstellen, wenn Nutzer sich immer weiter abwenden.
Über das Treiben unter der Oberfläche der größten Spieleplattform Steam und die Frage, welche Verantwortung man als Betreiber für seine Community hat, haben wir mit Sarah Rudolph in Köln gesprochen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Schön.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Als neuer Arbeitsminister hat sich Herr Ziegler zur Verfügung gestellt und als neuen Gesundheitsminister haben wir Herrn Kulig berufen. Gibt es diesbezüglich Fragen unter den Pressevertretern und Vertreterinnen?
Herr Bundeskanzler, können Sie den Namen des neuen Gesundheitsministers bitte nochmal wiederholen?
Herr Kulig.
Bitte noch einmal.
Kulig. K wie keinerlei Erfahrung in dem Bereich. U wie und auch keine Zeit, sich den neuen Aufgaben zu stellen. L wie lebt ohnehin im Ausland. I wie ist mit mir verwandt. C wie Chef eines Chemieunternehmens. H wie hätte sonst wegen hohen Alters keinen Posten mehr abbekommen.
Vielen Dank.
Turn your radio on and listen to the voice of the celebration. Turn your radio on. Turn your radio on. That's a holy thing. I turn on the radio here.
Ja, einen Olaf. Urlaub von der Welt.
Schalt dein Radio ein. Und tu, was dir gefällt. Schließ die Augen nur zu. Und dann in Ruhe Radio. So viel Zeit muss sein. Schalt dein Radio ein. Wie viel Radiolieder es wohl noch gibt.
Bum, 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 R-A-D-I-O-I-O. It sure sounds good to me.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute vorne mit Bettina Ritter.
In Essen ist das Programm der diesjährigen Ruhrtriennale vorgestellt worden. Insgesamt stehen 35 hochkarätige Theaterproduktionen, beispielsweise von Christoph Marthaler, auf dem Programm. Die Aufführungen finden in stillgelegten Industriedenkmälern des Ruhrgebiets statt. Stefanie Grimme.
Zentrale Themen der Ruhrtriennale 2019 sind Migration, wachsende Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und der drohende Demokratieverlust in Europa. Das Programm umfasst vom 21. August bis zum 29. September insgesamt 147 Veranstaltungen in allen möglichen Genres.
Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat nach eigenen Angaben 3 zensierte Online-Medien in Saudi-Arabien, Pakistan und China entsperrt. Insgesamt seien 22 gesperrte Internetseiten in 12 Ländern wieder zugänglich gemacht worden. Das erklärte die Journalistenorganisation anlässlich des Welttages gegen Internetzensur. Die entsperrten Seiten hätten in den vergangenen 4 Jahren 142 Millionen Besuche verzeichnet. HTML, die Programmiersprache für das World Wide Web, wird 30 Jahre alt. 1989 hatte Tim Berners-Lee seinen ersten Entwurf dazu präsentiert. Der Wissenschaftler arbeitete bei der Europäischen Organisation für Kernforschung CERN in der Schweiz. Sein Problem damals: Es fehlte die Technik, um Forschungsergebnisse über das Internet mit den Kollegen an anderen Standorten zu teilen. Markus Schuler.
Berners-Lee entwickelte nicht nur die Auszeichnungssprache HTML, mit deren Hilfe sich Internetseiten bauen lassen, er programmierte auch noch einen Webserver und einen Browser. Alle 3 Dinge zusammengenommen machen daraus das WWW. So konnten die unterschiedlichen Dokumente auf verschiedenen Rechnern innerhalb des CERN leicht abgerufen werden. Aber das Prinzip ließ sich natürlich auch auf das bis dahin immer noch langweilige Internet übertragen, weltweit.
Er spielte das Schlagzeug bei Elvis Presleys Return to Sender und bei Frank Sinatras Strangers in the Night. Jetzt ist der Musiker Hal Blaine mit 90 Jahren in Kalifornien gestorben. Beach Boys Gründer Brian Wilson würdigte ihn als den größten Schlagzeuger aller Zeiten. Nach Angaben der Hall of Fame des Rock'n'Roll spielte Blaine bei 40 Nummer 1 Hits Schlagzeug und wirkte bei 150 Top 10 Songs mit. Er wurde mit einem Grammy für sein Lebenswerk geehrt und gilt als der Schlagzeuger mit den meisten Plattenaufnahmen.
Fundstück.
Was haben ein deutscher Komponist, ein amerikanisches Team von Hitproduzenten und ein ikonisches Musikabspielgerät gemeinsam? Sie wurden Opfer von Verballhornung bei der Namensfindung des englischen Künstlertrios Stockhausen and Walkman. Für seine oft lustigen Collagen bediente es sich unter anderem bei Comedy-Schallplatten, Lehrfilmen oder dem Radio. Stockhausen and Walkmans erste CD von 1993 enthält 60 Start-IDs, an denen ein neuer Track ansetzt. Dadurch ergeben sich beim Abspielen im Shuffle-Modus immer neue Dramaturgien. Die Fahrt in einem Fahrstuhl durch ein merkwürdiges Kaufhaus beim Stück Going Up taucht so an verschiedenen Stellen in einem immer neuen Kontext auf.
Bargain counter.
Hey,
regular children's department toys and games. Fourth floor, cafeteria, tea room. Fifth floor, complaint department.
Die Soundkünstler Stockhausen und Walkman, wiederentdeckt von unserem Soundjäger und Sammler Paul Paulun.
Gestalten. Architektur und Design.
Heute soll es in dieser Rubrik um ein wichtiges Wohnungsdetail gehen, den Speiseschrank oder die Speisekammer, wie manche sagen. Nikolaus Bernau ist bei mir, unser Architekturkritiker. Und für Sie, Herr Bernau, war das mal wieder die ideale Gelegenheit, uns Ihren Lieblingsarchitekten unterzujubeln, Bruno Taut, nämlich den Mann, an den sich gerade angesichts der Wohnungsnot auch viele erinnern, weil er buchstäblich zehntausende Wohnungen plante. Was, Herr Bernau, hat denn jetzt aber Bruno Taut mit der Speisekammer zu tun?
Naja, das Tolle ist bei Taut, und deswegen lohnt es sich immer wieder, diesen doch sehr lange, sehr vergessenen Architekten der 20er Jahre sehr genau zu studieren. Man muss nämlich wirklich genau hingucken. Der hat unglaublich viel Arbeit in Grundrisse verwendet und hat sich da wirklich über die kleinsten Details Gedanken gemacht, die bis heute in vieler Beziehung einfach revolutionär sind. Da ist eine Arbeit und eine Intelligenz reingesteckt worden, wo man immer wieder fasziniert ist. Also wenn man zum Beispiel in die Wohnstadt Karlegin oder in die große Siedlung an der Grellstraße, Entschuldigung, in Pankow, also Prenzlauer Berg hingeht, da sieht man dann eben plötzlich so Details draußen an den Balkonen. Da sind so Kisten, da ist eine Tür drin und neben der Tür ist so ein kleines Fenster. Und fragt sich unwillkürlich, also warum um Gottes Willen gibt es erstens eine Tür, die geschlossen ist zu einem Balkon? Kann man sich jetzt erstmal vorstellen, okay, auch in 20er Jahren gab es schon Leute, die hatten Balkonmöbel, müssen sich irgendwie hinstecken. Aber wozu ist dieses kleine Fenster da? Und erst wenn man auf den Grundriss sieht, entdeckt man, ja, das ist eben ein Speiseschrank.
Aha, das heißt, die sind automatisch draußen. Aber kühlen musste man ja auch schon vorher. Also Taut war doch wahrscheinlich jetzt nicht der Erfinder des Kühlschranks.
Nein, definitiv nicht. Also kühlen musste man schon ganz lange eigentlich, solange es in irgendeiner Form Nahrungsmittel gibt, die leicht verderblich sind. Das ist in unseren Klimakreisen besonders Fleisch, aber Fleisch kann man relativ einfach haltbar machen mit Salz. Das Gleiche gilt für Fisch, aber sämtliche Milchprodukte sind unglaublich schnell verderblich. Das heißt, auch die hat man mit Salz und zu Butter machen irgendwie stabilisieren können. Joghurt funktioniert da auch noch, aber sobald man eine Milchkanne stehen hat und es wird warm, hat man das Problem, man muss sie irgendwie kühlen. Und dieses Problem wurde eben auf dem Land einfach gelöst, indem man Kellergruben hatte. Die waren meistens sehr gut temperiert, funktionieren übrigens auch heute noch großartig als Kühlschränke. Da bloß, da muss man eben immer rausgehen, und in den Städten funktioniert das nicht ganz so gut. Da gab es dann die Idee, ja, wir bringen Eis aus den Seen in die Städte, kühlen das Eis in den Städten und benutzen es dann im Sommer, dass es wegschmilzt und während der Zeit kühlt. War aber beim Massenwohnungsbau des 19. Jahrhunderts auch nicht mehr wirklich praktikabel. Und da kamen dann tatsächlich sehr früh schon Speisekammern auf. Die hatten aber immer das Problem, ein ganz ästhetisches Problem, dass diese kleinen Fensterchen, die passen nicht in das Fassadenschema eines klassizistischen Palastmodells, wenn man so will.
Ja.
So, man hat da hier ein Loch und da ein Loch, und das geht einfach nicht. Deswegen wurden die immer misshandelt, wenn man so will. Sie wurden irgendwie weggesteckt. Das heißt, sie waren oft an Orten, wo zum Beispiel die Sonne drauf gescheint hat. Nicht besonders praktisch. Oder wo eben eine schlechte Belüftung war. Auch nicht besonders praktisch. Und das waren die großen Reformarchitekten der späten Kaiserzeit, wie Alfred Messel, die sich als erste Gedanken darüber gemacht haben. Und Taut hat eben diesen Speiseschrank dort entwickelt.
Überzeugt mich ad hoc, aber sagen Sie, hat dieser Speiseschrank heute noch in irgendeiner Weise einen Wert? Also was fängt man heute mit so einem Speiseschrank Kühlschrank an, wenn man in einer Tautwohnung lebt?
Zum Beispiel hält man da seine Milch und seine Butter kühl und frisch. Weil die Sache ist die, dass dieser Speiseschrank direkt geöffnet ist zur Küche. Das kleine Fensterchen liegt immer im Schatten des Balkons. Zusammen mit dem davor geschalteten Abstellraum, wenn man so will, der zum Balkon hin geöffnet ist, bildet das so eine Art Block, der von zwei Seiten von Balkons gerahmt ist. Und dadurch geht die Luft immer außen rum. Das heißt, der funktioniert wie ein Radiator, ist immer kühl gehalten, ist immer gut belüftet. Und nach den Aussagen der Leute, die ich kenne, die jetzt in solchen Wohnungen wohnen, die sagen, eigentlich brauchen wir keinen Kühlschrank. Und das ist natürlich nicht nur eine interessante Frage von wegen Platzverbrauch. So ein Kühlschrank ist nämlich gar nicht so klein. Das sind immer so etwa 1,5 Quadratmeter, die da verloren gehen, die eben in Tautwohnungen theoretisch gar nicht nötig sind. Damals hatte man auch keine Kühlschränke, also hat gar nicht mit Kühlschränken geplant. Aber heute bräuchte man sie nicht, sondern es ist auch eine ökologische Frage. Wir verbrauchen ungeheuer viel Energie nur für das Kühlen von Nahrungsmitteln, die eigentlich schon gekühlt in unsere Wohnung reinkommen, die man nur 2-3 Tage aufbewahrt maximal. Da ist so ein Speiseschrank, der gut gekühlt, gut belüftet angelegt ist, eine große Idee. Das Problem ist allerdings, seit Taut wurde in diese Idee keine gestalterische Kraft mehr reingesetzt. Das heißt, heutige Wohnungen sind einfach endlos hinter dem, was in den Ende der 20er Jahre bereits erreicht wurde.
Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau mit einem feurigen Plädoyer für die Tautsche Speisekammer. Ganz herzlichen Dank dafür.
Das Lesen der anderen.
Heute mit einer neuen Ausgabe des Magazins Kultur und Gespenster, in der es, ich darf kurz aus dem Editorial vorlesen, unter anderem um alternative Publikationsformen seit den 60ern geht, um Kunst und linke Gegenöffentlichkeit, aber auch um Einkaufszettel, Wut und Liebesbriefe. Was für eine Mischung. Nora Stuhn ist Mitherausgeberin bei Kultur und Gespenster und uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Großes Schwerpunktthema sind Underground-Publikationen, deshalb auch der programmatische Titel Ihrer neuen Ausgabe Unter dem Radar. Und Ihr Kollege Jan-Frederik Brandl, der ja auch Mitgründer von Kultur und Gespenster ist, der schildert, wie und wo das eigentlich alles anfing. Aus welchem Impuls gründeten sich die ersten Underground-Zeitschriften?
Der Artikel von Jan-Frederik Brandl beschreibt in großen Bögen unter anderem, wie die politische Linke der 60er und 70er Jahre und die Gegenkultur zusammenkamen, nämlich durch die Bedrohung der Atombombe und der atomaren Vernichtung der ganzen Welt. Also ein absolut apokalyptisches Szenario, unter dem man da sozusagen Gegenkultur startete. Was einem ja sozusagen das apokalyptische Szenario kommt einem ja heutzutage wieder bekannt vor.
Durchaus.
Genau.
Das heißt, eigentlich wäre jetzt wieder ein idealer Moment, um neue Underground-Zeitschriften zu gründen.
Absolut.
Dann auch interessant, inwieweit Streit und Diskussionen im Grunde immer schon auch Teil des Produktionsprozesses waren. Mit welchen Folgen?
Es ist so, dass die Herangehensweisen, wie man Magazine oder Zeitschriftenprojekte vorantreibt, sind natürlich sehr verschieden. Also die Herangehensweisen sind ganz verschieden. Vielleicht am besondersten oder herausstechendsten war die Verfahrensweise von The Fox, einem amerikanischen Magazin, was es nur zu 3 Ausgaben gebracht hat, weil danach haben sie sich derartig verkracht, dass es nicht mehr weitergehen konnte. Die hielten sogenannte Struggle Sessions ab, die sie dann aber wiederum veröffentlichten. Also man wollte sozusagen das Ringen um die Form, ein gutes Magazin zu machen, wollte man direkt abbilden im Magazin. Auf jeden Fall flogen die Fetzen und sie haben es leider nicht länger geschafft als 3 Ausgaben. Aber die sind toll.
Aber auch dieses Verfahren ist ja jetzt wieder zu bemerken. Zum Beispiel, ich weiß, unsere Kollegen von Deutschlandfunk Nova machen ihre Redaktionskonferenzen öffentlich. Also das steht ja vielleicht auch so in dieser Tradition. Jetzt nicht ganz unwichtig, die materiellen Bedingungen und aber auch die territorialen Bedingungen, die solche Hefte brauchen. Und die führen Sie in Ihrem Heft zu Fragen der Architektur und schließlich auch bis hin sogar zu einem Stück Kuchen. Und zwar nicht zu irgendeinem. Was hat es mit diesem Tortenstück auf sich?
Das Tortenstück ist ein Stück Kuchen, was wahrscheinlich von der Haushälterin der Witwe von Duchamp gebacken wurde. Und dieses Stück Kuchen sollte eigentlich natürlich gegessen werden an einem Sommertag vor etwa 30 Jahren. Damals ist der Autor Jens Kiefer als sehr junger Mann dorthin gefahren, weil er eine starke Heldenverehrung des Künstlers Marcel Duchamp betrieb. Und er hat also dieses Stück Kuchen heilig mit nach Hause wieder genommen und eingefroren und draufgeschrieben in dem Familienkühlschrank, dass man es nicht anfassen darf. Und dann wurde es versehentlich doch einmal aufgetaut. Dann war der Kühlschrank kaputt. Dann wurde es wieder eingefroren. Der Kuchen ist mehrfach umgezogen. Also auf jeden Fall, es ist eine echte Reliquie, die eben nicht in einem Reliquienschrein, sondern in einem Kühlschrank liegt. Und dieses Verehrungsmoment ist, wir fanden sozusagen diesen Artikel doch sehr lustig, um damit das Magazin zu beschließen, weil im Grunde genommen gibt es sozusagen so eine Verehrung ja auch gegenüber publizistischen Underground-Projekten aller Art. Besonders dann, wenn es sie nicht mehr gibt, werden sie stark verehrt. Und es ist doch sehr, sehr merkwürdig, weil man kann im Grunde genommen sagen, Verlage und Magazine gründen ist ganz einfach. Ich will dazu gerne ermuntern und sonderbar und kontrovers wird es ganz von alleine. Darum muss man sich im Grunde gar keine Sorgen machen.
Das alles können Sie nachlesen in einer wirklich besonders empfehlenswerten neuen Ausgabe der Zeitschrift Kultur und Gespenster. Nora Stuhn ist Mitherausgeberin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und danke an Sie, werte Zuhörerschaft, dass Sie dabei waren heute.